So, jetzt läuft noch die Audioaufnahme. Genau. Genau, Sie sehen die singende Primzahl, die Zoowärterin und noch eine singende Primzahl. Genau, und wir singen nachher und die sind Sie bereit? Können wir losgehen? Bereiter wird's nicht. No, okay. Dann los geht's und viel Spaß. Ups, weiß ich nicht, wollen Sie nicht. Du kannst da oder hinten. Hallo, wir singen schon.
In der Gruppentheorie gibt es hier Homo-Speed. Ist der Kern bekannt, wird es elegant, wenn wir wissen, alles subjektiv. In der Gruppentheorie, in der Gruppentheorie. Was gibt es für Untergruppen? Lasst uns nach normalen suchen. Vielleicht ist das schlau.
Genau.
Aber stimmt so manche Gruppen oder zyklisch muss man gucken. Aber sein ist toll.
Ja, weil
in der Gruppentheorie gibt es den Satz von Cauchy.
Und zwar heute.
Der uns ganz schnell zeigt, dass der Kornstark für die Primzahl der Ordnung vergeht. In der Gruppentheorie. In der Gruppentheorie. Wo bleiben die Südersätze, ein paar unserer großen Schätze? Wo sind die nur hin?
Dort drin.
Wie viele Wesülergruppen sich wohl als normal entpuppen? Wie viele sind da?
Kein Plan.
In der Gruppentheorie. Sind Aktionen transitiv, denn der ganze Kram liegt in einer Bahn und es nicht noch eine andere gibt. In der Gruppentheorie, in der Gruppentheorie. Was ist mit der Bahnenlänge? Schlägt die über alle Stränge? Nein, die kriegt man fix
mit Tricks.
Nimm dir den Stabilisator, meistens den Zentralisator, hol den Index an.
Es ist an. Lass das, wenn man warten muss, oder?
Ah.
Wieder.
Sieht sie an. Theorie.
Gibt es den Satz von Kaylee? Zyklen sind doch schön, Kaylee hat's gesehen. Leute, die Isomorphien verstehen. In der Gruppentheorie, in der Gruppentheorie.
Danke fürs Mitsingen. Und danke an alle, die mitgetextet haben. Denn die ganz ursprüngliche Idee dafür, dieses Lied zu, also diesen Text auf dieses Lied zu schreiben, kam von Jonas Findeisen. Und dann habe ich noch ein bisschen umgedichtet und seitdem singen wir es alle mit Begeisterung.
Also, nächstes Jahr wieder.
Danke, genau, nächstes Jahr wieder. Danke fürs Mitsingen und wir sehen uns später.
Viel Spaß.
Genau,
der Ihnen. Satz von Cauchy.
Genau, der Satz von Cauchy kommt nämlich heute wirklich. So gutes Timing hatte ich noch nicht. Und Süder vielleicht sogar auch, das werden wir sehen. Ich mache das jetzt hier erstmal alles aus. Und ich habe Angst, was passiert. Oh, und es könnte natürlich sein, dass, weil ich jetzt den Ton umgestellt habe, der auf dem Video gar nicht drauf war, aber das werden wir sehen. Ich mache erstmal hier alles groß, so wie wir das brauchen. Und ich glaube, ich möchte bei den Einstellungen wieder den normalen Ton einstellen. Ich glaube, den hatten wir vorher. Ansonsten, falls ich das jetzt hier mit dem Video, mit der Tonaufnahme vermasselt habe, aus Versehen, weil ich versucht habe, hier im Hörsaal guten Ton zu haben, dann tut es mir sehr leid. Das hören jetzt die Studis nicht, die das Video sehen, sondern das hört man nur in der Audioaufnahme. Na gut, ich hoffe mal, angesichts dessen, dass da Ton angezeigt wird in der Anzeige für das Video, könnte ich mir vorstellen, dass wir safe sind und dass wirklich Ton auf der Aufnahme ist. Apropos, das muss jetzt wieder irgendwie an mich. Und dann können wir auch gleich wieder einsteigen. Ups, ich hoffe, da kommen jetzt nicht zu viele Störgeräusche, weil ich hier rumtüdel. fallen Ihnen die Ohren ab. Aber wie immer kriege ich das ja auch nicht mal viel leiser. Schauen wir mal, ob alles da ist. Ja. Das ist, alles, ist das gut für Sie erkennbar so, wie das da jetzt ist? Und genau, dann wurde mir noch gesagt, man kann jetzt die Tafelschrift gut lesen und ich muss aber gar nicht so viel umschalten. Das heißt, ich schalte jetzt einmal auf die Tafel, dann bleibt das da. Und falls es dann umgekehrt Menschen stört, dass man immer nur die Tafel sieht und dass ich immer nur rein und hinaus laufe, dann Bescheid sagen, dann überlege ich mir noch was anderes. Das betrifft jetzt die Videoleute. Hallo, herzlich willkommen zur letzten Vorlesung vor Weihnachten, also vor der Weihnachtspause. Jedenfalls hier an der Altmark 2. Wir sehen uns ja vielleicht am Mittwoch nochmal. Und wir steigen da ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben, bei konjugierten Klassen. Wir haben ja die Wirkung einer Gruppe auf sich selbst per Konjugation. Die Bahnen davon sind die konjugierten Klassen. Die Punktstabilisatoren sind die Zentralisatoren der Elemente. Und dementsprechend können wir jetzt unser Resultat, Bahnlänge gleich Stabilisatorindex, übersetzen in diesen speziellen Kontext der Konjugation. Und dann bekommen wir konjugierten Klassenlänge gleich Zentralisatorindex. Für den Beweis male ich einfach nur so ein kleines Bild.
Das ist sogar weniger als ein Bild. Das ist eher wie so eine kleine Skizze. 3, 2, 2. Denn wir kennen ja Bahnlänge gleich Stabilisatorindex und da zitiere ich einmal kurz, was das war. 3,13.
Alle drei Typen
und den auf die Leute loslässt, dann sieht man das ein bisschen. Und was ist mit den beiden Dreizyklen? Warum sind die zusammen in einer Königinklasse?
Weil man auch einen Königin kann, dann kommt der andere raus.
Mhm. Womit müsste ich ihn zum Beispiel Königin, damit ich den anderen
kann? Ich würde meinen, von irgendeiner Transposition.
Genau, alle drei funktionieren. Ja. Sehr schön. Das sind die konjugierten Klassen. Ich könnte jetzt also, wenn ich als Referenzator zumindest von der Ordnung her bestimmen wollen würde, diese Gleichung benutzen, denn ich kenne jetzt die Bahnlänge. Man kann es auch andersrum machen, dass man nämlich den Zentralisator kennt oder zumindest weiß, wie groß er ist. Und dann kann man umgekehrt die Bahnlänge ausrechnen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Das ist interessant in Gruppen, wo nicht alle Elemente der gleichen Ordnung zusammen in einer konjugierten Klasse liegen. Da kann man das dann benutzen, um zu sehen, ups, das müssen mehrere konjugierte Klassen sein, ansonsten kommt endlich diese Gleichung nicht hin. Und jetzt könnten wir zum Beispiel sagen, wir wollen wissen, wie groß der Zentralisator von der Transposition 2, 3 ist. Mal angenommen, wir wissen das nicht schon. Wir können dann die Ordnung von, wir können die Ordnung des Zentralisators in der Gruppe G, also in so einem 3, von der Transposition 2, 3 ausrechnen. Denn die Länge der Bahn kennen wir, das ist 3. So, 3 gleich Länge dieser Bahn, gleich mit dem, was oben steht, Index des Zentralisators. Den kann ich ausrechnen. Wo liegen das nochmal? Wie rechne ich nochmal so einen Index aus? Welche konkreten Größen müsste ich kennen, um den auszurechnen? Ja?
Von G und die Ordnung von CG ist einfach.
Genau. Die Ordnung vom Zentralisator, so würde ich es aussprechen. Und eins davon kenne ich, oder? Wir kennen die Ordnung G, ne? Nämlich?
6.
Genau. Das heißt, ich habe das nicht interpretiert als, ich weiß nicht, ich bin deswegen. Das heißt, das ist 6, das scheint durch die Ordnung von diesem Zentralisator, dessen Ordnung wir ja noch nicht kannten, aber jetzt ausrechnen wollen. Naja, wenn wir sehen, 3 gleich 6 geteilt durch irgendeine natürliche Zahl, dann ist die Zahl 2, die Zahl 2. Wir wissen also jetzt, heißt es vorher noch wussten, dass die Zentralisatoren der Transposition in der Gruppe 3 immer nur das Erzeugnis der Transposition selber sind. Alles andere in der Gruppe ist nicht mit dem vertauschbar. Gut, das ist hoffentlich ein kleines nützliches Beispiel. Dann kommt gleich noch eins, wenn wir nämlich die Klassengleichung anwenden auf so ein 3. Wir kennen zwar die Ordnung von so einem 3, aber irgendwelche kleinen Beispiele muss man ja machen. Und hier ist die Klassengleichung. Da haben wir wieder eine endliche Gruppe und wir haben eine natürliche Zahl n. Die kann ja noch nicht mal 0 sein. Das muss wirklich eine natürliche Zahl sein, denn wir gehen jetzt durch die paarweise verschiedenen konjugierten Klassen von G, die mindestens 2 Elemente besitzen. Da könnte es sogar sein, dass es nur 0 sind. Also ist doch gut, dass da steht n aus n0. Ich habe gerade kurz gedacht, wir nehmen Vertreter für alle hier. Nee, machen wir nicht. Wir sortieren die Gruppe. Und zwar sortieren wir die Gruppe sozusagen in zwei Teile. Hier haben wir die Leute im Zentrum. Und hier haben wir den Rest. Das heißt, dass wir den Rest. Und wir sortieren die so, weil die konjugierten Klassenlängen sich da unterschiedlich verhalten. Wenn ich im Zentrum der Gruppe liege, dann bin ich ja mit allen vertauschbar. Das heißt, bei Konjugation bleibe ich mit allen fest. Und meine konjugierten Klasse besteht deswegen nur aus mir selber. Da liegen keine anderen Elemente drin. Hier habe ich also ein Element mit konjugierten Klassen. Okay? Und dann gibt es hier noch die anderen Leute, die nicht im Zentrum liegen. Wenn da die konjugierten Klassen auch nur ein Element wären, dann würden die bei Konjugation festbleiben unter allen Gruppenelementen, würden also doch im Zentrum liegen. Aber das tun sie ja nicht, also müssen hier die konjugierten Klassen länger sein, beziehungsweise größer. Und so kommt eine Aufteilung zustande, die der Notation in diesem Lemma zugrunde liegt. Das ist also quasi meine motivierende Vorgeschichte dafür, warum die Notation im Lehrer so ist, wie sie ist. Und ich laufe auch gleich dahin. Ich wollte nur kurz hier alle anmalen. Erste konjugierte Klasse mit mindestens zwei Elementen. Und in dem Lehrer ist es jetzt in der Notation, oder schlägt sich das nieder, in der Notation nämlich in folgender Weise. Ich betrachte mir nur Vertreter für konjugierten Klassen, die mindestens zwei Elemente besitzen. Und falls die Gruppe adelt ist, also gleich im eigenen Zentrum ist, dann gibt es diese Klassen nicht, wie wir da drüben gerade gesehen haben. Und dementsprechend brauche ich dann diese Vertreter nicht, oder es gibt keine. Und deswegen muss n aus n 0 kommen, denn der Fall n gleich 0 kann hier wirklich vorkommen. Und zwar genau für abelsche Gruppen. Genau dann, wenn die Gruppe abelsch ist, gibt es diese Vertreter für die großen konjugierten Klassen nicht. In allen anderen Fällen finde ich da irgendwas, da finde ich irgendwelche Elemente, die nicht im Zentrum liegen und die deswegen größere konjugierte Klassen machen. Und daher kommt die Notation. Ich interessiere mich jetzt also einerseits für Leute, die im Zentrum liegen, das kommt gleich. Ich interessiere mich aber bei den Vertretern für konjugierten Klassen nur für die langen, also die großen konjugierten Klassen. Da schreibe ich mir Leute x1 bis xn, die vertreten sollen. Und das Bild da drüben legt schon nahe, was jetzt passiert und warum die Klassengleichung stimmt. Ich kann nämlich die Gruppenelemente zählen, indem ich zähle, wie viele Leute sind im Zentrum. Und für die Leute, die nicht im Zentrum liegen, zähle ich einfach, wie viele konjugierten Klassen gibt es und wie groß sind die jeweils. Und anstatt jetzt aber dahin zu schreiben, dass ich diese konjugierten Klassen zähle und die Längen aufsummiere, schreibe ich die Indizes der Zentralisatoren der Vertreter. Das kommt aus der Folgerung von gerade, dass das dasselbe ist. Und warum da wirklich so eine Summe rauskommt und sich da nichts überschneiden kann, sondern man wirklich die Mächtigkeiten quasi einfach addieren kann, das müssen wir uns nochmal kurz überlegen. Das hat wieder was mit Eigenschaften von Konjugation zu tun. Das ist also jetzt der Witz. Wenn Sie die Gruppenordnung ausrechnen wollen, mal angenommen, Sie kennen sie nicht, Sie kennen aber die Ordnung des Zentrums und Sie kennen die Indizes der Zentralisatoren von Elementen, die nicht im Zentrum sind, dann können Sie die Gruppenordnung daraus ausrechnen. Umgekehrt kann man die Klassengleichung auch benutzen, um, wenn man Teile der Informationen hat, also zum Beispiel die Gruppenordnung und noch irgendwas anderes, dann den Rest zusammenzupuzzeln. Und diese Klassengleichung ist alt. Das wurde schon vor 130 Jahren wurde damit schon argumentiert. Da haben schon Leute in Artikeln dann so argumentiert wie, ja, hier ist ein Element und das hieß dann nicht konjugierten Klassen, sondern das hieß alles anders. Aber da wurde schon so damit argumentiert, wie viele Möglichkeiten es gibt, dieses Element durch Konjugation in der Gruppe irgendwo anders hin abzubilden, weil die Leute gesehen haben, einerseits hat man eine Beschränkung durch die Klassengleichung, andererseits müssen die Längen der konjugierten Klassen aber auch Teil der Gruppenordnung sein. Und wenn Sie das interessant finden, ich könnte mir vorstellen, eine Übungsaufgabe zu machen, die historisch angelehnt ist und wo man mit dieser Argumentation dann wirklich mal in der Gruppe was rausfindet. Somit mit dem Handwerkszeug von vor 130 Jahren. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also, finde ich. Ich hatte gerade noch einen anderen Kommentar. Irgendwas haben die Kobolde gesagt, aber es ist mir gerade entfallen. Haben Sie Fragen zu dieser Gleichung, bevor wir hingehen und die beweisen? Wir haben die Argumente schon gesehen, die beweist sich jetzt so von selber. Ich sehe keine Fragen. Dann kommt jetzt der Beweis für die Klassengleichung. Zunächst mal müssen wir uns überlegen, dass die Gruppe wirklich so zerfällt, wie ich das gerade angedeutet habe. Das mit den Zentrumselementen und den Leuten in größeren konjugierten Klassen, das habe ich gerade schon erklärt und das ist hoffentlich so okay. Das würde ich einfach kurz anschreiben. Sei also x aus b beliebig. Dann gibt es zwei Felder. Genau dann ist die konjugierte Klassenlänge von x mindestens 2. Denn dieses X, was nicht im Zentrum liegt und was zu einer konjugierten Klasse gehört, der Länge mindestens 2, muss jetzt ja zu einem von x1 bis xn konjugiert sein. Denn x1 bis xn wurden ja gewählt als Vertreter aller paarweise verschiedenen konjugierten Klassen mit mindestens 2 Elementen. Das heißt, irgendwo in einer dieser Klassen muss ich x finden. Genau dann existiert ein i aus der Länge 1 bis n, so dass das x zu xi konjugiert ist. Das ist also der Klasse von xi. Jetzt sind wir quasi schon fertig, zumindest mit diesem groben Zählargument, dass man jetzt die Gruppe so aufgeteilt hat. Im Prinzip habe ich jetzt ja nur gesagt, ich lande hier oder ich lande hier, und falls ich hier lande, dann kann ich das jetzt nochmal so aufteilen in, oder lande ich in einer der konjugierten Klassen, x1 hoch 4 bis xn hoch g. Um jetzt aber wirklich auf so eine Summenformel zu kommen, müssen wir uns noch klar machen, dass dieser Teil der Gruppe wirklich zerfällt, also sich, dass er sich als disjunkte Vereinigung von den langen konjugierten Klassen schreiben lässt. Und da müssen wir kurz überlegen, warum das so ist. Ne? Genau, dann existiert ein i, aber vielleicht gibt es ja noch ein j. Vielleicht landet es x in verschiedenen großen konjugierten Klassen. Kann das sein? Wenn ich ein Gruppenelement bin, kann ich dann in verschiedenen konjugierten Klassen gleichzeitig liegen? Geht das? Was denken Sie?
Das geht nicht, weil die Konjugation ja eine konjugierten Klassen und einer Äquivalenzrelation gebildet wurden. Und Äquivalenzrelationen erzeugen immer Partitionen, das heißt disjunkte Mengen, die in der Gesamtheit den Raum wiedergeben.
Aha. Wollen wir mal kurz wiederholen, warum Konjugation eine Äquivalenzrelation definiert? Machen wir es nochmal ganz kurz. Warum ist jedes Gruppenelement zu sich selber konjugiert? Also warum haben wir die Reflexivität? Welches Element kann ich konjugieren, um zu sehen, dass jedes Element zu sich selber konjugiert ist? Ja.
Mit sich selbst.
Mit sich selber oder mit dem Einzelnen in der Gruppe oder was auch immer. Okay. Dann brauche ich Symmetrie. Das heißt, wenn x zu y konjugiert ist, dann umgekehrt auch y zu x. Wie kann ich das sehen? Sagen wir mal, ich komme von x zu y, dann nehme ich mit kleinen i konjugierung. Wie komme ich dann zurück? Ja.
Mit der Unterfunktion.
Ja, beziehungsweise mit dem inversen Element, e hoch minus 1. Ne? Wir sind in der Gruppe, hurra, wir haben Inverse. Mache ich einfach Konjugation mit dem Inverse, das ist die Umkehrbildung. Genau so ist es dann. Und Transitivität. Ich habe also x, y und z. X und y sind konjugiert, y und z sind konjugiert. Warum sind dann auch x und z konjugiert? Wie mache ich das? Ja.
Naja, wir wissen ja, dass die Konjugation eine Wirkung ist und wir wissen, dass für Wirkungen die Summe von Produkten dasselbe ist wie die, also die Summe der, nein, das Produkt von den Elementen, mit denen wir wirken, dasselbe ist wie die Wirkung
hintereinander
ausgeführt und dementsprechend können wir auch das Produkt der beiden
Wirkungen. Genau. Wir kommen von x zu y mit irgendeinem Gruppenelement, nennen wir es a, und von y zu z mit irgendeinem Gruppenelement, nennen wir es b, dann kommen wir mit a mal b von x zu z. Fertig. Und Sie haben vorher erklärt, warum wir mit den konjugierten Klassen quasi Äquivalenzklassen kriegen, also so eine Partition, und damit sind wir fertig. Da Konjugation scheint Äquivalenzrelationen. Äquivalenzrelation auf E definiert. Existiert in Teil 2 nur genau ein I aus der Menge 1 bis M, für welches so. zählen. Daraus machen, dass die Ordnung von G die Ordnung vom Zentrum ist, plus Länge dieser konjugierten Klasse, plus bla bla bla. Das schreibe ich jetzt einmal hin. Und dann ersetze ich die konjugierten Klassenlängen durch die Indizes der Zentralisatoren aus der Folgerung vorher. Fertig. Daraus folgt.
Frage?
Ich wische erstmal, dann gucke ich, ob Sie dann vielleicht eine Frage haben. Wir wollen bei der SYN3 herausfinden, ob die ein nicht triviales Zentrum hat. Also hier ist die Aufgabe oder die Frage. Das ist eine andere Anwendung, das ist eine, auf die man vielleicht nicht sofort kommt, und deswegen freue ich mich gerade. Also die Aufgabe ist das Zentrum von SYN3 trivial oder nicht? Könnte ja auch sein, dass da noch etwas Interessantes drin liegt. Und jetzt könnte man diese Frage verallgemeinern auf andere symmetrische Gruppen. Und dann merken Sie vielleicht, warum das interessant ist. Denn zu Fuß nachzurechnen, wie das Zentrum einer symmetrischen Gruppe aussieht, ist, wenn man keine richtig gute Idee hat, beliebig nervig. Aber hier haben wir jetzt ein Werkzeug in der Hand und wir üben das in dieser sehr kleinen Gruppe. Um das herauszufinden, möchte ich nämlich die Klassengleichung benutzen und ich möchte verwenden, dass wir wissen, wie viele Elemente die Gruppe hat, nämlich 6. 2 und schauen dann jeweils den Zentralisatorindex an. Dann steht da also Index von Zentralisatorindex 1 und Index von Zentralisatorindex 2. Wir kennen die konjugierten Klassenlängen, das heißt, wir können das hinschreiben. Dann steht da Ordnung des Zentrums plus, so wie war das hier, x1, das war die konjugierte Klasse der Transposition. Die Zentralisatoren haben einfach nur Ordnung 2, wir können auch einfach die Länge ablesen, also 3, dann steht da also 3, hier auch. Dieser Index ist ja einfach nur die Länge der Klasse, da können wir also eine 2 hinschreiben. Und dann sehen wir einfach durch Vergleichen, dass das Zentrum nur Ordnung 1 haben kann, weil die Gleichung sonst nicht stimmt. Das heißt, so kann man mit der Klassengleichung ausrechnen, dass diese symmetrische Gruppe nur ein Zentrum der Ordnung 1 hat. Und das funktioniert für die anderen symmetrischen Gruppen auch. Da hat man halt ein bisschen mehr Aufwand, die konjugierten Klassen zu bestimmen und die Längen, bla bla. Aber man kann das im Prinzip so machen. Für die Klassengleichung, die vielleicht ein bisschen anders ist als erwartet. Man versucht halt nicht die Gruppenordnung auszurechnen, sondern was anderes. Ja.
Haben wir im Beweis nicht benutzt, dass x1 bis xn gesunken sein müssen?
x1 bis xn sind ja Gruppenelemente. Mhm. Die sind nicht, können nicht gesunken sein. Was meinen Sie also?
Na, Sie haben ja im Beweis benutzt, x1 g und bis xn g sind gesunken.
Die konjugierten Klassen, ja. Das ist ja auch so. Diese beiden konjugierten Klassen sind auch disjunkt. Habe ich die Frage nicht verstanden? Was war Ihr Hinweis oder was war Ihre Frage?
Na, wie können die disjunkt sein?
Das sieht man. Hier sind drei Elemente drin, die Ordnung 2 haben. Und hier sind zwei Elemente, die Ordnung 3 haben. Keine Elemente gemeinsam mit diesen beiden Mengen.
Es geht also nicht darum, dass man 1, 2, 3.
Nee. Und das Wort dafür, was ich verwende, ist auch nicht disjunkt, unter anderem um solche Missverständnisse nicht entstehen zu lassen. Ich sage Elementfremd. Hm. Es geht hier nicht darum, ob irgendwelche Zyklenelemente drin sind, es geht darum, ob die Mengen, in denen die Gruppenelemente liegen, disjunkt sind. Und das sind sie hier. Ja, na gut, dass Sie es angesprochen haben, das Missverständnis ist, wenn ich eins das gleiche entstehen kann. Haben wir noch mehr Fragen oder Verwirrung oder Wünsche? Wir haben noch gesungen, wieso ist es noch so früh? Was? Okay, ich vertraue den Uhren, ich habe jetzt 2. Ich zeige es gleich an. Aber ich bin gerade überrascht, das ist der erste Kurs. Was machen wir? Dann schauen wir, was als nächstes passiert. In Kapitel 3 ist nämlich gar nicht mehr viel los. Wenn ich mich nicht täusche, ist das das letzte Resultat. Und das ist ein kleines Resultat, wo wir verschiedene Sachen zusammenwerfen, die wir in den letzten Vorlesungen gemacht haben. Da geht es ein bisschen über P-Gruppen, es geht ein bisschen über Würfeln und es geht aber auch um so Sachen wie Normalteilerzentren und so. Und das ist ein wichtiges Resultat in dem Moment, wo man anfängt, sich die Struktur von Gruppen noch genauer anzugucken. Mein Ziel in dem Rest dieser Vorlesung beim gruppentheoretischen Teil ist ja, Ihnen so Werkzeuge zu geben, die zeigen, wie man die Struktur einer Gruppe, wenn man anfangen kann, die Struktur einer Gruppe zu verstehen. Und mein Leitmotiv ist dabei, unter welchen besonderen Umständen hat man sowas ähnliches wie eine Umkehrung von Satz von Lagrange. Normalerweise sage ich immer, und das stimmt auch, die Umkehrung von Satz von Lagrange ist falsch, denn sie ist im Allgemeinen falsch. Nur weil irgendwas die Gruppenordnung teilt, heißt es noch längst nicht, dass man dazu zu dieser Ordnung dann eine Untergruppe oder ein Element findet. Da haben wir ja schon Beispiele für. Aber es gibt gewisse Teile der Gruppenordnung, bei denen man eben doch herausfinden kann, dass es Elemente oder Untergruppen dieser Ordnung gibt. Und darauf möchte ich jetzt mit Ihnen hinaus. Das heißt, es ist eine Möglichkeit, anhand der Ordnung einer Gruppe ein bisschen was herauszufinden über die Struktur der Gruppe und über Untergruppen. Und das nächste Kapitel zeigt, warum Primzahlen dafür so wichtig sind. Und dieses kleine Lemma ist so ein erster Einblick in, was ist eigentlich an Gruppen von Primzahlpotenzordnung so besonders? Und hier in diesem Lemma sehen wir, was unter anderem besonders ist. Das kann man verallgemeinern für sogenannte nilpotente Gruppen. Wenn Sie das interessant finden, dann hören Sie sich im Sommer meine Vorlesung Gruppentheorie 1 an. Da können wir noch viel mehr mit Gruppen machen. Den Werbespot dazu, den gibt es am Ende
dieser Vorlesung, also dann im, wann ist das, Anfang Februar, da gibt es Werbespots für die Spezialvorlesungen, die später kommen. Aber jetzt sind wir bei Nummer 324, wir haben eine P-Gruppe, zur Erinnerung, P ist jetzt eine Primzahl und die Ordnung der Gruppe muss eine Potenz von P sein, also durch P teilbar zu sein reicht nicht, man braucht wirklich eine Potenz von P. Außerdem sollen wir einen Normalteiler hernehmen, der nicht trivial ist. Der soll also mehr als ein Element haben und insbesondere muss die Gruppe dann ja mehr als ein Element haben, sonst finden wir so einen Normalteiler gar nicht. Und dann ist der Witz, dass wir zeigen können, dass dieser Normalteiler ins Zentrum der Gruppe nicht trivial reinschneidet. Wir finden etwas, was im Zentrum der Gruppe liegt und gleichzeitig in diesem Normalteiler. Daraus folgt dann, dass das Zentrum der Gruppe selber nicht nur aus dem Einzelelement bestehen kann. Wir erinnern uns, wir haben hier gerade ein Beispiel besprochen mit der Sum 3, wo eine Gruppe ein Zentrum hat, das nur aus dem neutralen Element besteht. Und es gibt sehr viele Gruppen, bei denen das Zentrum nur aus dem neutralen Element besteht. Aber wie wir hier sehen, klappt das bei Gruppen von Primzahlpotenzordnung nicht. Sobald eine Gruppe von Primzahlpotenzordnung selber mehr als ein Element hat, dann hat auch das Zentrum mehr als ein Element. Und das ist was Besonderes. Das ist wirklich was Besonderes und deswegen feiere ich das kurz und deswegen beweisen wir das jetzt auch.
Und irgendwo muss ich wischen. Die Zutaten sind P-Gruppen, Gruppenwirkung und das P-Fixpunkt-Lemma. Vielleicht wiederholen Sie einmal oder blättern zurück oder wischen zurück, wie auch immer Sie Notizen machen, was nochmal das P-Fixpunkt-Lemma macht. Jetzt kann ich die umgekehrte Perspektive einnehmen und kann mich fragen, für welche Elemente aus dem Normalteiler gilt, dass sie bei jeder solchen bewirkten Abbildung Fixpunkte sind. Denken.
Was für ein Gruppenelement muss ich sein? Wo muss ich liegen, damit ich einerseits in N bin, also in dem Normalteiler, und andererseits bei jeder solchen Konjugationsabbildung fixiert werde? Das heißt, ich bin immer ein Fixpunkt. Haben Sie eine Idee? Ich kann die Frage auch anders stellen.
Wenn Sie generell die Wirkung einer Gruppe auf sich selber per Konjugation angucken, welche Elemente sind dann immer Fixpunkte? Welche Elemente passiert bei Konjugation nie irgendwas? Ah, interessant. Hatten wir vorhin in einem Bild, das sind genau die Zentrumselemente. Die Elemente im Zentrum der Gruppe sind genau die, denen bei keiner Konjugationsabbildung was passiert. Und jetzt verknüpfen wir das. Wir haben hier einmal diese Wirkung auf N durch Konjugation und jetzt wollen wir wissen, welche Elemente in N bei jeder dieser Konjugationswirkungen festbleiben. Und das sind genau die, die in N liegen und gleichzeitig im Zentrum von D. Das heißt, wir können hier wirklich das P-Fixpunkt-Lemma anwenden. Wir haben auf der einen Seite unsere Gruppe G, die wirkt, und das ist eine P-Gruppe. Wir haben hier unseren Normalteiler N, der selber auch eine P-Gruppe ist. Insbesondere wissen wir, dass die Mächtigkeit der Menge, auf der wir wirken, eine P-Potenz ist. Und jetzt haben wir hier dieses, was Delta hieß, im P-Fixpunkt-Lemma, nämlich diese Menge der globalen Fixpunkte. Und das ist genau das N bestimmt mit dem Zentrum von G. So, jetzt können wir also das P-Fixpunkt-Lemma doch aufwerfen. Wir wenden das P-Fixpunkt-Lemma an. Und jetzt muss ich einmal sortieren, was ist. Also die Gruppe, die wirkt, ist einfach D. Die Menge, auf der wir wirken, habe ich gerade schon erklärt, soll unser Normalteiler N sein. Das ist also jetzt das, was Omega war. Und diese Fixpunktmenge ist das, was in dem Lemma Delta hieß. Sind Sie bei mir, wie wir das P-Fixpunkt-Lemma hier angewendet haben? Und das ist jetzt über diese Zahlen. Also durch B-Teiler sein kann ja immer heißen, man ist einfach 0 oder so. Ne? Gucken wir mal, ob hier irgendwas Langweiliges passieren kann. Die Mächtigkeit von Omega ist die Ordnung von N. Das ist eine P-Potenz und diese P-Potenz ist nicht 1. Denn der Normalteiler ist nach Voraussetzung kein Normalteiler, der nur aus dem Einzelelement der Gruppe besteht. Das heißt, der hat mindestens Ordnung P. Was ist denn noch? Also hier steht jetzt eine P-Potenz und mindestens P, nicht nur 1. Das ist wichtig, denn wenn der 1 stünde, dann könnten wir einfach 1 abziehen und dann kämen 0 raus, also durch P-Teiler, das wäre schön. Und okay. Aber auf der linken Seite steht halt nicht nur 1, sondern da steht eine P-Potenz, die mindestens P ist. Wenn also Delta nur aus einem Element bestehen würde, dann hätten wir jetzt auf einmal eine P-Potenz, die selber nicht 1 ist, minus 1, die kann nicht durch P-Teiler sein. Das heißt, Delta kann nicht Und 0 kann es auch nicht sein, denn Delta ist n geschnitten mit dem Zentrum von g. Das ist eine Untergruppe. Untergruppen bestehen nie aus 0 Elementen, sondern da ist immer mindestens ein Element drin. Das heißt, dieses Delta hier, Mächtigkeit von Delta, ist mindestens 1. Genau 1 ist es nicht, das haben wir gerade geklärt. 0 haben wir gerade geklärt, kann es auch nicht sein. Ja, aber damit das dann durch p teilbar bleiben kann, muss diese Zahl ja auch selber durch p teilbar sein. Freue ich mich hier am Ende von Kapitel 3, dass wir das noch zeigen können. Und ich schaue, ob es Fragen gibt.
Oder so. Bevor wir zu Kapitel 4 kommen.
Ich lasse ihn mal so einen Moment, dann können Sie auch noch mal in sich gehen und überlegen, ob Sie zu diesem letzten Thema aus Kapitel 3 Fragen haben. Fällt Ihnen da irgendwas ein, zu dem, was wir heute gesprochen haben oder letztes Mal, bevor ich mit Kapitel 4 anfange? Fragen gerade? Okay.
Können wir noch mal ein Beispiel zum Satz mit Hey sehen?
Da war es ja vorne übrigens auch gerade zu. Ich kann gerne, wenn wir. Wurde die übrigens auch gerade schon gesprochen? Ansonsten würde ich sagen, das warten wir ab. Und wenn dann immer noch Fragen sind, dann können wir in der Vorlesung noch mal ein extra Beispiel machen. Oder im Workshop. Also dann in der Fragestunde, meine ich, Anfang des Jahres. Denn jetzt sind wir gerade ganz woanders. Da passt es dann nicht so gut. Aber merken und dann im Zweifel nochmal wieder vorlegen, ja? Prima. Noch andere Sachen, ja?
Wie genau haben wir da jetzt das Fixpunktlemma angewendet?
Wir können ja nochmal das Fixpunktlemma angucken, Moment. Hin. 3, was war das? 14, 13, irgend sowas?
15.
Das ist noch nicht so lange her. Genau, da ist es 3,15, das P-Fixpunktlemma. Also schauen wir mal, wir haben eine P-Gruppe, das haben wir hier auch in unserem Resultat. Die hat bei einer endlichen Menge Omega operiert. Ja, alles ist endlich. Unsere Menge Omega ist jetzt der Normalteiler n und die Wirkung ist Konjugation. Dann ist Delta die Teilmenge aller Punkte, die von jedem Element aus G fixiert werden. Das habe ich hergeleitet. Man soll in n liegen und gleichzeitig bei Konjugation von jedem Element fixiert werden. Also ist man in n geschnitten mit dem Zentrum von G. Deswegen ist Delta diese Menge n geschnitten Zentrum von G. Und jetzt puzzeln wir zusammen, wie man das Präfixpunktlemma anwendet. Unsere Gruppe ist G, die heißt genau wie da. Unsere Menge Omega ist n, die Menge Delta ist n geschnitten mit dem Zentrum von G. Und dann sagt jetzt das Präfixpunktlemma, dass die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta durch P teilbar ist. Also wirklich genau das, was ich da angeschrieben habe. Und dann kommt die Konsequenz daraus, wo wir wieder zusammen puzzeln, was das bedeutet. Ergibt es jetzt mehr Sinn? Wenn man es noch einmal sieht, gut, okay. Gerne, haben wir noch mehr? Okay, wenn Ihnen ansonsten später noch Sachen einfallen oder wenn Sachen von länger her irgendwie nochmal wiederkommen, dann merken und ich verspreche, es wird den Zeitpunkt geben hier in der Vorlesung oder in einer Fragestunde, wo wir das dann aufrollen können. Das geht, wir haben hier genug Zeit. Wir schauen dann jetzt in Kapitel 4. Und erstmal möchte ich Ihnen einen kleinen Ausblick geben, was in Kapitel 4 passiert. Verzeihung, ich muss jetzt hier einmal kurz hüpfen. So. Im Wesentlichen sagt der Name des Kapitels, was passiert. Wir beweisen den Satz von Cauchy, Wir beweisen den Satz von Sühnau. Ich werde ein paar Anmerkungen dazu machen und dann kommen Beispiele, vorbereitete Beispiele. Und dann, wenn Sie wollen, auch noch mehr Beispiele, die wir hier live in der Vorlesung machen, um zu illustrieren, was die Sätze können. Und vor allem, um zu illustrieren, was jetzt das Zusammenspiel der ganzen Sätze kann. Wir haben am Ende der letzten Fragestunde ja schon gefeiert, was man alles tun kann, wenn man unsere ganzen Resultate, die wir haben, zusammenpackt. Und das war vor Hoshi und Sühnau. Da konnten wir schon so richtig viel. Man muss nur die Idee haben, wie man die verschiedenen Resultate kombinieren und zusammenspielen lassen kann. Das können wir also am Ende von Kapitel 4 dann auch nochmal aufgreifen und üben und können noch mehr Werkzeuge damit einbringen. Konkret zeigen wir jetzt zwei Sätze, die beide von der Qualität sind. Wenn mein Teiler der Gruppenordnung so und so aussieht, dann finde ich für diesen Teiler garantiert ein Element oder eine Untergruppe mit dieser Ordnung in der Gruppe. Das ist also eine spezialisierte, teilweise Umkehrung des Satzes von Lagrange, so wie ich das vor ein paar Minuten schon angekündigt habe. Bei Cauchy geht es um einzelne Primzahlen, bei Sühnau geht es um Primzahlpotenzen und here we go. Satz von Cauchy. Alt. Das ganze Zeug ist alt und das wurde teilweise immer von so mehreren Leuten so ähnlich, unabhängig voneinander bewiesen und deswegen ist teilweise manchmal nicht so klar, nach wem man es eigentlich benennen sollte. Aber okay. Hier haben wir den Satz von Cauchy und der sagt folgendes: Eine endliche Gruppe G, wir haben eine kleine Primzahl P, die die Gruppenordnung teilt. Und dann wissen wir, dass es ein Element der Ordnung, diese kleine Primzahl P, in der Gruppe gibt. Dann gibt es natürlich auch eine Untergruppe dieser Ordnung, denn ich kann ja von diesem Element eine zyklische Gruppe erzeugen lassen und deren Ordnung ist dann auch klein p. Und ich möchte kurz feiern, was das bedeutet. Wenn eine Gruppe gerade Ordnung hat, dann gibt es in der Gruppe ein Element der Ordnung 2. Also ein Gruppenelement, das sein eigenes Inverses ist und selber nicht eins. Das ist ganz toll. Wenn Sie eine Gruppe haben, die in Ordnung durch 5 Teiler ist, dann wissen Sie ab jetzt, da drin gibt es auf jeden Fall Elemente der Ordnung 5. Zum Beispiel. Insofern ist es schon deutlich mehr Wissen, als wir vorher hatten. Und ich freue mich auf den Beweis, weil wir nämlich im Beweis auch wieder Gruppenwirkungen und Zählargumente und sowas benutzen können. Und ich habe Ihnen ein paar Sachen aufgeschrieben zur Orientierung, so ein bisschen Notation, damit Sie da an der Stelle nicht alles mitschreiben müssen. Obwohl wir wahnsinnig viel Zeit haben. Und wir gucken einfach mal, wie der Beweis losgeht. Da haben wir noch so viel, ja, den Beweis kriegen wir heute wahrscheinlich sogar einfach durch. Und dann können wir ganz in Ruhe die ganzen Schritte besprechen. Es gibt ganz unterschiedliche Beweise für die Sätze, die wir jetzt besprechen, so wie meistens hier in der Vorlesung. Gibt es da verschiedene Argumente. Und Sie haben ja auch hier schon ein paar Mal erlebt, oder ich habe es vielleicht dazu gesagt, dass ich auch durchaus von meinen Notizen abweiche und dann spontan irgendwelche anderen Beweise mache. Das geht oft. Bei diesen ganzen Argumenten gibt es häufig noch 3 andere, die genauso gut funktionieren. So auch hier, aber weil es ausdrücklich eine Idee ist, die nicht von mir ist, erwähne ich hier, von wem sie ist, nämlich von John McCarthy. Und das ist, meine ich, auch ziemlich genau der Beweis, den wir im Buch machen. Die Idee ist, mal wieder das Präfixpunktlemma anzuwenden. Und wir haben gerade gesehen, was wir dafür brauchen. Wir brauchen nämlich eine Gruppe, die eine P-Gruppe ist und die auf irgendwas wirkt. Und dann brauchen wir für die Menge, auf der er gewirkt wird, noch irgendwelche Informationen, damit wir so ein Delta finden und dann können wir das Präfixpunktlemma für uns arbeiten lassen. Ja, und hier ist mein Vorschlag, was ich als Menge Omega nehmen möchte. Ich möchte nämlich Tupel bilden von Gruppenelementen. Die Tupel sollen Länge P haben, das heißt, ich halte meine kleine Primzahl P fest, bilde Tupel mit P Gruppenelementen drin. Diese Gruppenelemente dürfen gleich oder verschieden sein, das habe ich nicht weiter spezifiziert. Hauptsache, sie kommen alle aus derselben Gruppe G, mit der wir arbeiten. Und es gibt nur eine einzige Einschränkung. Wenn ich diese Gruppenelemente alle miteinander verknüpfe, dann soll das neutrale Element der Gruppe rauskommen. Können Sie sich vorstellen, ungefähr wie diese Menge aussieht? Sollen wir uns da mal ein Beispiel zu anschauen? Für solche Tupel und wie man die konkret sieht? Wir gehen ja gleich in den Beweis wirklich rein, aber ich mache nur ein Beispiel für diese Menge Omega, bevor wir wirklich anfangen. Beispiel für Omega aus Satz 4.1. Wir könnten... Ja, nein, wir machen also die 4. Und meine Primzahl ist 3. 3 teilt die Ordnung von 4. überwiegt das nicht mehr. Mein erster Vorschlag ist, dreimal identische Anteile. Funktioniert das? Liegt das da drin? Ja, ne? Das sind drei Leute, die kommen aus der richtigen Gruppe und das Produkt ist identische Anteile. Das geht. Das heißt, wir wissen jetzt schon, was in Omega auf jeden Fall immer drin liegt. Ich kann immer einfach P mal das Einzelne mit der Gruppe hinschreiben. Machen wir es interessanter. Machen wir sowas wie 1, 2, 1, 2, Identität. So, das sind auch drei Komponente. Was muss ich jetzt nachrechnen, um zu gucken, ob dieses Triple in Omega liegt? Was muss ich dafür tun? Ja.
Wir müssen auch in der 1, 2 mal 1, 3 mal 1, immer die Idee ist.
Genau. Und wir wissen hoffentlich alle, dass da nicht die identische Abbildung rauskommt, weil 1, 2 und 1, 3 nicht zueinander invers sind. Das heißt aber, wir haben jetzt noch was gelernt. Wenn da so eine Triple, die identische Abbildung irgendwo steht, sodass man also noch zwei Komponenten zur Verfügung hat, die man da hinschreiben kann, dann müssen die zueinander invers sein, weil man ja sonst insgesamt nicht auf die identische Abbildung kommt. Okay, das heißt, das liegt in Omega, das liegt nicht in Omega. Kann mir jemand, genau, wer bastelt mir jetzt Triple? Ich möchte gerne zwei sehen, die in Omega liegen, eins, wo Transpositionen vorkommen und eins, wo drei Zyklen vorkommen. Und wie viel ist mir egal? Kann mir jemand was basteln? Ich sehe einen Bastelvorschlag. Okay, und noch einen Bastelvorschlag, dann würden Sie anfangen.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Okay, nochmal. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah ja, das funktioniert. Dreimal das gleiche ist erlaubt und wenn ich das so verknüpfe, alle drei miteinander, kommt die Entscheidung raus. Gut, sehr schön, dann brauchen wir jetzt noch etwas mit Transformation, ja.
1, 2, 1, 3 und 1, 2, 1, 3 und 1, 3, 2.
Probieren wir es aus. 1, 2 verknüpft mit 1, 3 ist 1, 2, 3. Das ist das Reverse davon, dass es funktioniert hat. Ja, schön. Jetzt haben wir auch ein Gefühl dafür gekriegt, wie das Menge Omega funktioniert. Und tatsächlich ist das ein Beispiel dafür, was in schlichter Beweis passiert und wie wir Elemente auf dem Bild sind. Ich habe Ihre Hand gesehen. War das eine Frage oder wollten Sie auch ein Tupel aus Omega vorschlagen? Ich habe Ihre Hand. Ich habe Ihre Hand gesehen. Hat sich das erledigt?
Ich hatte auch ein Beispiel.
Sie hatten auch ein Beispiel. Okay. Dann habe ich das zu spät gesehen. Jetzt gucken wir, was wir mit dieser Menge Omega machen. Wir haben auch schon gesehen, wie man da unterschiedliche Elemente basteln kann. Und ich behaupte jetzt, dass man sogar ausrechnen kann, wie viele Leute in dieser Menge Omega wirklich leben, also wie viele Tupel darin leben. Fangen wir also an mit, die Gruppe hat mindestens zwei verschiedene Elemente. Insbesondere kann ich dann Tupel bauen in dieser Menge Omega mit der richtigen Länge, wo ich ein Gruppenelement und sein Inverses miteinander schreibe und der Rest ist einfach das Einzelelement der Gruppe. Das heißt, ich finde Möglichkeiten, Elemente zu bauen, wo nicht nur das Einzelelement der Gruppe da steht. Das heißt, Omega hat auch mindestens zwei Elemente in dem Moment, wo die Gruppe nicht trivial ist. Wie rechnen wir jetzt aus, wie groß Omega tatsächlich ist? Das ist der erste Schritt im Beweis. Wer kann mir das nochmal erklären? Wie zeigt man nochmal, dass die Summe n in Fakultät hat? Wir müssen zurück in den Urschleim. Wir zählen ja Permutationen der Menge 1 bis n. Man muss sich also überlegen, wie viele mögliche Permutationen es gibt. Wie kann ich das machen? Ja.
Man muss sich irgendwie Gedanken machen, welche Elemente in der Gruppe drin liegen.
Ja, das heißt, man zählt Permutationen. Ja. Das war, weil ich deine Vorrede gerade. Also wie kann ich zählen?
Na,
wir wissen, dass zum Beispiel die Identität da drin liegt, dann müssen ja irgendwie Kombinationen da drin liegen.
Ja, aber wie kann ich die systematisch zählen? Meine Idee wäre jetzt mal wirklich über Bilder von den Elementen aus der Menge geht. Also die Idee?
Also die Idee war, soweit ich weiß, dass man einfach sich bei einer Version nicht jeweils symmetrischen Gruppe, das ist eine Bijektion der jeweiligen Menge auf sich selber. Das heißt, wenn man ein gewisses Element betrachtet, dann kann das auf irgendein anderes Element in der Gruppe abgebildet werden.
Ja.
Also gibt es da jeweils die Mächtigkeit der Gruppe, viele Möglichkeiten.
Nee.
Und dann
nee, Vorsicht, nee, nee, nee. Nicht die Mächtigkeit der Gruppe, viele Möglichkeiten, sondern die Mächtigkeit der Menge, viele Möglichkeiten. Und auch nur beim ersten Element.
Ja.
Ich, Moment, ich möchte es ein bisschen strukturieren, bevor es in eine falsche Richtung geht. Aber ich ahne, dass wir jetzt irgendwie, dass wir das gleich haben. Wenn wir die Menge 1 bis n haben, dann kann ich systematisch anfangen zu zählen, indem ich mir die Zahl 1 schnappe und überlege, wie viele mögliche Bilder gibt es für die 1. So, wenn ich 1 bis n habe und ich habe noch nichts abgebildet, dann habe ich für die 1 jetzt noch alle möglichen Bilder zur Verfügung. Also alle, wie viele?
N.
N Stück. Jetzt halte ich das Bild, was ich habe, fest und gehe zur nächsten Zahl, zur 2. Für die habe ich jetzt halt nicht mehr so viele zur Verfügung. Deswegen bin ich da gerade eingeschritten. Wenn ich ein Bild habe, verengt sich ja der verengt sich ja die Anzahl der Möglichkeiten, die ich für das zweite Bild habe.
Ja.
So, deswegen habe ich da an der Stelle. Aber ich habe gesehen, Sie waren in der richtigen Richtung unterwegs. Können Sie das auch wirklich jetzt zu Ende führen? Für eins habe ich N Möglichkeiten.
Das war das Argument, dass immer wenn man ein Bild, ein Element abbildet,
ja,
bis an der Menge, dann gibt es in der, dann gibt es für die Menge der möglichen Bilder immer ein Element jeweils weniger.
Genau.
So.
Genau, ausgehend von der Menge, nicht von der Gruppe. Das war der Fehler, deswegen habe ich das an der Stelle korrigiert. Aber ansonsten ist es richtig, für das erste Bild N-Möglichkeiten, für das zweite N-1 und so weiter. Und so kommen wir auf N-Fakultät-Möglichkeiten für die Bilder und dementsprechend auch Möglichkeiten für die Permutation, die diese Bilder erzeugen. Okay, jetzt brauchen wir so etwas Ähnliches. Wenn ich ein Tupel aus Omega basteln möchte und ich möchte die erste Komponente besetzen, welche Möglichkeiten habe ich dafür? Wie viele Gruppenelemente kann ich auswählen, um in die erste Komponente zu gehen? Ist das irgendwie eingeschränkt? Sagt irgendjemand, dass ich nicht jedes Gruppenelement an die erste Stelle schreiben darf? Nö, ne? Kann ich jedes Gruppenelement hinschreiben. Was ist mit der zweiten Stelle? Wenn P gleich 2 ist, dann ist die zweite Stelle ja gleichzeitig die letzte. Bin ich dann irgendwie eingeschränkt? Kann da jetzt immer noch jedes Gruppenelement stehen oder habe ich eine Einschränkung, weil ja Omega eine Einschränkung hat? Ja. Genau, und dann ist aber auch das Inverse. Genau, Sie haben völlig recht. Wenn meine Tupellänge 2 haben, dann muss das zweite Element das Inverse vom ersten sein. Das heißt, das erste ist völlig frei, das zweite ist völlig beschränkt. Das heißt, ich habe Anzahl der Gruppenelemente Möglichkeiten für diese Tupel. Jetzt denken wir weiter, machen die Tupel länger, die nächste Primzahl ist 3. Das erste Gruppenelement, was ich dann beschreiben kann, das Tupel ist völlig frei. Was ist dann mit dem zweiten? Wenn ich das dritte noch frei habe, was ist dann mit der zweiten Stelle? Habe ich da irgendwelche Einschränkungen? Ja?
Nein, weil wir könnten ja die ersten beiden durchlesen und finden dann immer noch den Inverse dazu.
Weil wir in der Gruppe sind. Und das ist das Argument. Die ersten P-1 Stellen meiner Tupel sind frei besetzbar. Da kann ich alle Gruppenelemente hinschreiben, denn ich weiß ja, ich kann in der Gruppe damit die alle verknüpfen und finde dazu den Inverses. Und das kann ich an letzter Stelle schreiben, damit ich wirklich ein Omega lande. Allerdings muss ich dann auch dieses Inverse an die letzte Stelle schreiben. Das heißt, da bin ich nicht mehr frei. Ich habe also P-1 mal alle Freiheiten und danach gar keine mehr. Dementsprechend komme ich auf das, was hier in 1 steht. Die Mächtigkeit von Omega ist die Ordnung der Gruppe P-1 und die Begründung schreiben wir kurz an. Thank you.
Das heißt, ich habe jetzt eine Menge, nämlich dieses Omega. Ich weiß, wie groß die Menge ist und ich habe meine Gruppe G. Ob G jetzt darauf operiert, wissen wir noch nicht, müssen wir mal gucken, aber irgendeine Wirkung hätte ich gerne. Ich würde jetzt gerne irgendwas definieren, irgendeine Art von Wirkung auf dieser Menge Omega. Ziel ist das P-Fixpunkt-Lemma, also brauche ich am besten eine P-Gruppe, die auf dieser Menge Omega wirkt. Hier ist meine Idee, oder John McKay's Idee besser gesagt. Ich möchte quasi definieren, wie ich einen Tupel so abbilde, dass ich wieder in der Menge Omega lande, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ich tausche nämlich einfach nur die Einträge des Tupels. Die Idee ist die, die wir gerade benutzt haben, um zu argumentieren, wie so ein Tupel in der Menge Omega landet. Wir haben vorhin argumentiert, wenn ich die ersten P-1 Einträge verknüpfe in der Gruppe, dann muss das, was rauskommt, invers sein zum letzten Eintrag, damit das ganze Tupel in der Menge Omega landet. Genauso kann ich es aber auch andersrum machen. Ich kann ja auch argumentieren, der erste Eintrag muss invers sein zum Produkt von Eintrag 2 bis P, damit das Produkt von einem das einzelne Element ist. Und das ist die Überlegung, die ich hier aufgeschrieben habe. Hier, ich fange an mit einem Tupel aus Omega und dann kommt das Argument, was ich gerade genannt habe. Wenn ich beim zweiten Eintrag anfange und dann alles aufmultipliziere bis zum letzten, dann muss das, was da steht, invers sein zum ersten Eintrag, damit das Produkt von allen das Einzelelement der Gruppe sein kann. Das heißt aber, ich kann dann ein neues Tupel basteln, zum 2 oder zur Wirkung schreibe ich mal. Da reinbasteln, also ein neues Tupel hinschreiben, bei dem die Einträge ein bisschen anders aussehen. Und wenn ich das jetzt gerade richtig erklärt habe, hoffentlich, dann könnte ich jetzt diesen vorderen Eintrag G1 nach hinten schieben. Das Produkt von den ganzen Leuten ist dann immer noch 1, weil, oder die 1 der Gruppe, weil der erste Eintrag invers ist zum Produkt der restlichen. Das heißt, dann ist auch das Tupel G2 das P. Jetzt kann ich das mal noch dran machen, oder? Wenn das in Omega liegt, dann heißt es doch, wenn ich alle aufmultipliziere, kommt das Einzelelement der Gruppe raus. Das heißt, der erste Eintrag G2 muss invers sein zum Produkt von den ganzen anderen Leuten. Also kann ich doch jetzt nochmal alles einen Platz weiter schieben. Dann bekomme ich G3. Nämlich die erzeugt wird von der Abbildung, über die wir gerade gesprochen haben. Diese kleine Abbildung, die jedes Tupel auf das entsprechend nächste Tupel, wo ich so getauscht habe, abbildet, die möchte ich jetzt X nennen. Und dieses Element X hat dann Ordnung P, weil es ja sozusagen in einem P-Zyklus die Einträge vertauscht. Und so komme ich zu einer Gruppe, auf die ich das P-Fixpunktlemma anwenden kann. Okay, ganz theoretisch könnte dieses Element auch trivial sein, aber wir werden gleich feststellen, was das bedeuten würde. Die nächste Behauptung, die ich also zeigen möchte, ist die, die da unten schon steht. Behauptung 2. Diese Abbildung X, die ich gerade beschrieben habe, erzeugt in der Gruppe aller Permutationen von Omega eine Untergruppe der Ordnung 1 oder T. Warum 1 theoretisch sein kann, das müssen wir gleich noch kurz besprechen. Aber da genau an der Stelle sind wir jetzt ja gerade. Hier ist es, hier ist Aussage 2. Gut, muss ich nochmal begründen, warum die Ordnung höchstens P ist? Nee, ne? Haben wir ja gerade gesehen. Man vertauscht da die Einträge im Tupel so, als würde man einen P-Zyklus anwenden. Und das heißt, wenn ich das P mal gemacht habe, bin ich wieder beim ersten Tupel. Wenn ich das mit allen mache, dann würde ich ja also dann, wenn ich das P mal gemacht habe, bin ich identisch abgeben. Wir sehen, dass X höchstens Ordnung P hat. Denn wenn ich das Ding hier mal anwende, dann kommt die identische Abbildung raus. Und jetzt müssen wir uns ein bisschen erinnern an die Definition der Ordnung. Was war nochmal die Ordnung eines Elements per Definition? Ja, nicht das, was wir praktisch immer machen, sondern nach Definition. Wer erinnert sich? Hoffnung, ob Sie sich erinnern?
Ja, die Ordnung der davon erzeugten Untergruppe.
Richtig, danke schön. Die Ordnung der davon erzeugten Untergruppe. Wenn jetzt die Ordnung nicht P wäre, wir sehen, dass wenn ich das Element P mal nacheinander anwende, dass dann die identische Abbildung rauskommt, dann muss jetzt die Ordnung ein Teil davon P sein. Heißt also, wir suchen jetzt natürliche Teile von dieser Primzahl P als Kandidaten für die Ordnung von X. Naja, das sind nicht so viele. Natürliche Teile von P gibt es nur 1 oder P, das heißt, die Ordnung von X muss 1 oder P sein. Hier verwenden wir wieder Gruppentheorie. Die Ordnung einer Untergruppe ist ein Teil der Ordnung der großen Gruppe, sei es von Lagrange. Und so sehen wir, dass die Ordnung von X 1 oder P ist. Theoretisch vorstellen, dass nur Tupel in Omega leben, bei denen sowieso alle Einträge gleich sind. Das heißt, da mache ich beim Vertauschen nichts und dementsprechend wirkt dann X wirklich wie die identische Abbildung. Theoretisch vorstellbar ist das, an unserem Beispiel war es nicht so, aber deswegen muss der Fall hier mit berücksichtigt werden, der könnte auch erstmal sein. So, und jetzt schauen wir weiter. Wenn wir jetzt also unsere Gruppe haben, die eine P-Gruppe ist, denn Ordnung P oder 1 heißt, das Erzeugnis von X ist eine P-Gruppe. Das schreibe ich nochmal hin. Und damit haben wir unsere zwei Zutaten für das P-Fixpunktlemma. Wir haben eine Gruppe, eine P-Gruppe, die wirkt, nämlich das Erzeugnis von X. Wir haben eine Menge Omega, auf der gewirkt wird, nämlich unsere Menge Omega. Jetzt brauchen wir noch Delta.
Und im Präfixpunktlemma war dieses Delta definiert als die Menge aller globalen Fixpunkte. Das heißt, es war die Menge aller Omega aus Omega, die von allen Gruppenelementen fixiert werden. Und was bedeutet das hier? Das steht da. Das sind die Alpha aus Omega, die von allen Elementen der wirkenden Gruppe fixiert werden. Aber die wirkende Gruppe wird ja erzeugt von diesem kleinen X. Das heißt, ich muss nur davon fixiert werden. Das ist gleichbedeutend damit, dass ich von dieser ganzen Gruppe fixiert werde. Deswegen ist Delta wirklich das, was wir brauchen. Dann kommt das Präfixpunktlemma und sagt, dass die Mächtigkeit von Omega, die wir kennen, minus die Mächtigkeit von Delta, was wir noch nicht kennen, durch P teilbar ist. Einverstanden? Bis dahin? Was haben wir bisher gemacht? Wir haben irgendwie eine geschickt gebastelte Menge Omega hergenommen, haben eine geschickte Wirkung darauf gesehen von einer Gruppe der Ordnung 1 bei P, haben das Präfixpunktlemma drauf geworfen. Die Frage ist noch so ein bisschen, was wir mit dieser Information jetzt machen, aber da sind wir gerade. So, was wissen wir denn noch alles? Das ist jetzt schon das Ende des Beweises. Mindestens zwei, das heißt, in Delta leben mindestens zwei verschiedene Elemente. Und das heißt, dass es irgendwas geben muss, was nicht das hier ist. Das heißt, es muss ein Element in Delta geben, wo irgendein Eintrag nicht das einzige Element der Gruppe ist. Sei also, jetzt muss ich irgendwie die Notation hernehmen, Alpha mit Einträgen Alpha 1 ist Alpha P. Das heißt, diese kleinen Alphas hier mit den Indizes sind aus der Gruppe, Alpha ist Omega. Und da ich jetzt weiß, dass es in Delta mehr Elemente gibt als dieses, kann ich jetzt Alpha so hernehmen, dass da nicht jeder Eintrag 1 ist. In Delta zu liegen heißt, man bleibt unter X fest. Das heißt, wenn die Einträge vertauscht werden, bleibt Alpha trotzdem dasselbe. erzeugen. Das geht doch nur, wenn diese Alphas von Anfang an gleich waren. Und ich weiß aber noch was ich bisher noch nicht benutzt habe. Dieses Double Alpha kam ja ursprünglich mal aus Omega. Und alle Leute in Omega haben die Eigenschaft, dass wenn ich ihre Einträge multipliziere, die 1 der Gruppe rauskommt. Das heißt, diese Alphas sind alle gleich. Und wenn ich sie alle miteinander multipliziere, kommt die 1 der Gruppe raus. Moment. Das sieht doch sehr gut aus. Ich bin leise und freue mich ein bisschen. Und Sie können in Ruhe schreiben und überlegen, ob Sie Fragen haben. Und das Beispiel da oben, ne, ich habe es vorhin angedeutet, genauso finden wir dann Elemente der Ordnung P. Wir haben hier eine endliche Gruppe und eine Primzahl, die die Gruppenordnung teilt. Und diesmal wählen wir uns aber die größte Potenz dieser Primzahl, die die Gruppenordnung teilt und halten die fest. Wenn Sie jetzt also zum Beispiel die Sym 4 hätten, mit ihren 24 Elementen, dann würden Sie für die Primzahl 2 nicht einfach nur 2 nehmen, sondern 8, 2 und 3, die größte Potenz dieser Primzahl, die Gruppenordnung teilt. Das ist die Idee. Dann sagt der Satz erstens, es gibt eine Untergruppe von dieser Ordnung und das ist großartig. Das heißt, wir haben noch einen Teiler der Gruppenordnung oder noch einen Typteiler der Gruppenordnung, für den wir auf jeden Fall Untergruppen finden. Alle Untergruppen dieser Ordnung sind in der Gruppe konjugiert. Es wird immer besser. Und wenn Sie irgendeine P-Untergruppe in der Gruppe finden, also eine Untergruppe, deren Ordnung die Potenz dieser Primzahl ist, in meinem Beispiel vorhin, also irgendeine Zwei-Untergruppe von der Sym 4, dann gibt es eine Untergruppe mit dieser möglichst großen Ordnung, wo die drin liegt. Diese Untergruppen heißen dann später Pi-Sylow-Untergruppen. Das sind einfach die bezüglich der Ordnung größten P-Untergruppen, die so eine Gruppe hat. Und alle P-Untergruppen der Gruppe findet man irgendwie in einer solchen. Und die sind strukturgleich, die sind alle zueinander konjugiert. Das heißt, da weiß man dann wirklich viel und da fängt Gruppentheorie wirklich an, wenn man anfängt, das zu benutzen. Die Anzahl kann man dann auch noch ausrechnen, insbesondere kann man klären, ob es nur eine gibt oder mehrere. Das werden wir auch üben und das macht auch sehr viel Spaß. Und das wird so das Letzte in der Gruppentheorie, was noch prüfungsrelevant wird. Also zu spielen, was kann man jetzt alles mit der Ordnung einer Gruppe anfangen, was kann man daraus alles ableiten, mithilfe der ganzen Sätze, die wir bisher haben. Und wir werden das hier zusammen üben und dann werden wir sehen, ob Ihnen das Spaß macht. Mir macht das persönlich immer Spaß. Beweis im nächsten Jahr. Jetzt muss ich noch einmal kurz fragen, ob hier Leute sitzen, die am Mittwoch nicht in der Vorlesung sind. Es gibt hier Menschen, die wissen, dass sie Mittwoch nicht in der Vorlesung sind. Okay, dann möchte ich nämlich nur einmal ganz kurz Danke sagen, die Gelegenheit nutzen. Bei allen anderen Gedanken nicht am Mittwoch. Denn wie manche hier wissen, habe ich, nicht nur ich, aber auch andere Leute aus meiner Gruppe, wir haben Lehrpreise gewonnen. Und wir vermuten, ich vermute, weil ich viele von Ihnen jetzt schon länger kenne, dass dann auch Vorschläge aus Ihnen reingekommen sind dafür. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Dankeschön. Und dann bis Mittwoch oder schöne Feiertage. Alles Gute für das neue Jahr. Wir sehen uns im Januar.